Wunder und Wunder habe ich den Titel gewählt. Ein Wunder. Und als Einführungsvers 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Das kennen wir viele von uns. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, schreibt der Apostel, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Es gibt eine natürliche Neigung des Menschen für das Übernatürliche. Ja, das klingt ein bisschen merkwürdig. Eine natürliche Neigung für das Übernatürliche. Wenn jemand hört, ja, da ist was Unnatürliches, etwas Außergewöhnliches passiert, dann halten alle die Ohren auf. Ja, was, wie ist passiert? Was ist was Übernatürliches? Was ist ein Wunder? So ein Wunder ist definiert allgemein als ein Geschehen, wo die Gesetze der Naturwissenschaften dann außer Kraft gesetzt werden. Dann ist etwas nicht Erklärbares, also nicht mit den allgemein angenommenen Gesetzen. Also das ist etwas gegen den gesunden Menschenverstand. Ich sage, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Und ein christlicher Schreiber, der David Yancey, der hat viele Bücher geschrieben, gute Bücher, und er hat mal gesagt, diese Neigung zu Übernatürlichen, das hat er auch in seiner Kindheit gespürt. Er hatte gedacht, also als die anderen Kinder ihm geprügelt haben, er hätte doch die Kraft, dass er über die Jungs einfach hinwegfliegt und einfach ihnen zeigt, wie stark er ist und so. Und er hat gesagt, das ist eine natürliche Neigung. Wir wissen als Christen, überall die Heilige Schrift enthält Wunder. Also überall im Alten Testament, in dem Neuen Testament sind immer Wunder zu sehen. Und natürlich ist etwas Ungewöhnliches. Das kann man, wie gesagt, mit den natürlichen Gesetzen nicht erklären. Und die Frage ist, wie passieren diese Wunder? Wer steckt dahinter? Wir öffnen unsere Bibel am 2. Mose Kapitel 7 und wir lesen ab Vers 10. Es geht um eine Demonstration der Kraft, also 2. Mose Kapitel 7 ab Vers 10. Und es ist einfach das Treffen zwischen Moses und Aaron, dem Pharao und seine Diener in seinem Palast. Da gab es einfach eine Veranstaltung, ja, waren alle eingeladen, wir haben etwas zu zeigen. Vers 10. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genauso, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Ja? Und jetzt passiert das Ungewöhnliche. Und Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seine Knechte hin und er wurde zur Schlange. Ja, also stell dir mal vor, ich nehme einfach so einen Stab, ich werfe hier runter und wird flexibel, so beweglich und wird eine Schlange. So, und schaut mich an. Ja? Und was hat der Pharao gedacht in diesem Augenblick? Mose, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so schlecht. Du hast 40 Jahre deine Ausbildung gemacht irgendwo, hast Götter oder Gott kennengelernt und du hast eine gewisse Kraft. Nicht schlecht. Nehme ich an. Ist nur, ja, vielleicht. Und er hat gesagt, ja, gut, du hast einen Gott kennengelernt, der die Kraft gibt. Ist aber gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Perfekt, gut gelungen. Aber wir haben auch dir was zu zeigen. Und dann lädt einfach die Zauberer und da steht weiter, da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen. Und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Ja, also ich stelle mir mal vor, der Pharao war ein bisschen beeindruckt. Also der Mose hat ihn schon wahrscheinlich gekannt von seiner Jugend, als er noch jung war. Da hat er gesagt, ja gut, hast du gut performt, aber schau mal, was wir können. Ja, und zeigt einfach mit der Kraft seiner Zauberer und Weisen, die haben dasselbe gemacht. Ja, einfach so Stäbe sind einfach in Schlangen umgewandelt. Was hat dann das Volk gedacht? Also ich meine die Zuschauer und auch das Pharao. Ja, dein Gott ist gar nicht so schlecht, er schafft interessante Sachen, aber unsere Götter auch. Das heißt, ich glaube nicht, dass dein Gott über uns Kraft haben kann. Ja, wenn unsere Götter genauso gut schaffen. Und wir kennen noch die 10 Plagen, also die über Ägypten gekommen sind. Bei den ersten, ich möchte nicht falsch sagen, 3 oder 4, haben die Zauberer das Gleiche gemacht. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Und die Frage ist, warum haben dann nicht mehr geschafft, später einfach diese Nachahmung der Wunder von Mose dann noch zu machen. Was steht da weiter? Vers 13, doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hätte. Alleine dadurch, also ich schätze mal, wenn der Mose einfach seinen Stab geworfen hätte, wurde einfach zur Schlange, und wenn die Zauberer vom Ägypten versucht hätten, hätte es nicht geklappt. Ich nehme an, hätte Pharao gesagt, ja, okay, gut, du bist schon überlegen, ja, oder dein Gott ist überlegen. Aber solange einfach so eine 1:1 und unentschieden war, war schwierig. Natürlich, ich kenne die Geschichte, und am Ende sind die Zauberer und alle weiteren vom Ägypten dann stumm geschaltet und Gott zeigt einfach seine Kraft. Wir müssen aber ein bisschen unterscheiden, wie war die Wahrnehmung für Wunder heutzutage und in der Antike. Also in der Antike war so allgemein angenommen, das Volk dachte zumindest, der König ist durch göttliche Kraft eingesetzt und der hohe Priester oder der Erste der Weisen war einfach Gottes Sprachrohr oder von einem Götzen, was sie angebetet haben. Und wir wissen schon, die Götter von den Moabiter und von den Philister und was auch immer, die hat jeder einfach so einen Götzen gehabt und haben gedacht, dieser gibt ihnen Kraft. Und es war nicht so, dass, mein Gott ist Gott für alles. Das ist Gottes vom Volk so und so und du hast einen anderen Gott. Und wir müssen mal ab und zu schauen, welcher Gott stärker ist. Da haben wir gekämpft und wer gewonnen hat, hat gesagt, ja, unser Gott hat uns dann geholfen. Es ist sehr interessant, wie in der ersten Könige Kapitel 20 abgebildet ist. Und zwar 1. Könige 20, Vers 22. Da war der Sieg Ahabs. Ahabs war ein sehr umstrittener König. Der war König von Israel, aber hat auch eine Reihe schlechter Taten gemacht und so. Und kämpfte mit Ben-Hadad, der König vom Aram. Und besiegt ihn. Und dann kommt der Prophet zum König von Israel. Vers 22 steht, da trat der Prophet zum König von Israel und sprach zu ihm, geh hin, stärke dich und erkenne und sieh, was du zu tun hast. Das heißt, du hast einfach den Kampf gewonnen, aber pass auf, das ist nicht alles. Denn der König von Aram wird gegen dich heraufziehen, wenn das Jahr vorbei ist. Und jetzt machen wir Stopp, die Kamera, und dann geht die Kamera in den anderen Lager bei dem König von Aram. Und da steht so, Vers 23, die Knechte des Königs von Aram nun sprachen zu ihm, ihr Gott, das heißt Gott von Israel, ist ein Gott der Berge. Deshalb haben sie uns überwunden. Aber lasst uns mit ihnen auf der Ebene kämpfen, gewiss werden wir sie überwinden. Das heißt, sie haben gedacht, geglaubt, Gott war einfach eine, oder Gott von Israel hatte so ein Zuständigkeitsgebiet und da ist er stark, aber sobald du über die Grenze gehst, da wo ein anderer Gott zuständig ist, dann ist was anderes. Die hatten einfach diese Wahrnehmung, dass jedes Volk einfach seinen eigenen Gott angebetet habe und verteidigt hatte und dieser Gott oder Götze hat einfach ihnen die Kraft gegeben. Und jetzt passiert was Interessantes. Geschieht ein Kampf in der Ebene, da wo das Volk vom Aram gesagt hat, ja, wenn wir auf Ebene kämpfen, da ist unser Gott stärker, dann werden wir überwinden. Und was passiert dann? Wir wissen dann aus der Bibel, da waren das der Armee vom Volk Israel und unzählige Kämpfer von Aram, vom Volk. Und kann jemand sagen, wie das die Armee von Israel beschrieben wurde in der Bibel? Weiß jemand? Also wie zwei Scharen oder zwei Herden von Ziegen. Ja, im Vergleich zu den vielen Kämpfern von Aram. Und Gott hat ihnen den Sieg gegeben und hat den anderen gezeigt, es geht nicht, also unser Gott ist Gott der Schöpfer, der hat alles geschaffen, der vergleicht sich nicht mit anderen Göttern. In Richter 16, Vers 23, ist ein ähnliches Beispiel. Und zwar steht in Vers 23, als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat Simson, kennen wir alle, ne? Hat Simson unseren Feind in unsere Hände gegeben. Und was hat das für eine Bedeutung? Das heißt, unser Gott ist stärker als sein Gott. schlussfolgerten sie. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben. Ja, den Verwüster unseres Landes. Ja, den, der so viele unseren erschlagen hat. Und wir wissen dann, was weiter passiert in dem Tempel, wo alle Philister gesammelt worden sind. Und es ist so, die Menschen versuchen zu begreifen, wie funktioniert das eigentlich mit den Göttern. Und Israel war einfach das Volk, was vom Gott auserwählt wurde, um den anderen mitzuteilen und zu verkündigen, wie Gott tatsächlich ist. Gott, der wahre Schöpfer. 1. Samuel, Kapitel 5, gibt es ein weiteres Beispiel. Und da geht es auch um tatsächliche Wunder. Also 1. Samuel, Kapitel 5, Abvers 1. Die Philister hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Ezer nach Asdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Die haben gesagt, ja, unser Gott hat ihren Gott einfach besiegt. Ja, dann müssen wir einfach das als Lob für deinen eigenen Gott dann einfach machen. Als Vers 3. Als aber die Asdodite am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor dem Lade des Herrn. Das heißt, der Gott, was sie immer so angebetet haben, ist einfach so auf dem Boden vor dem Lade, Bundeslade Gottes, und die konnten sich nicht erklären, wie kann das passieren? Das war kein Erdbeben. Wer hat einfach das umgekippt, also die Statue? Und die haben mit viel Mühe dann wieder ausgerichtet, haben die fixiert, und da steht weiter, ab Vers 4, als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor dem Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle, nur der Rumpf Dagons war vor ihm übrig geblieben. Und was haben die gedacht? Oh, da jetzt beginnt einfach nicht mehr so gemütlich zu werden. Also es ist kein Zufall mehr, dass irgendwie durch Wind oder kleines Erdbeben oder so die Statue umgekippt ist und ist komplett kaputt gegangen. Es kann nicht sein, dass in 2 Tagen das passiert. Also, und die haben versucht einfach zu überlegen, was haben die entschieden? Eine der Entscheidungen wäre gewesen, okay, Gottes Israel ist stärker, wir müssen den auch annehmen. Oder sie haben das Zweite getan. Wir schicken einfach hier das Bundeslade zurück und wir bleiben mit unserem Gott und sie machen einfach mit dem eigenen Gott. Sie haben meiner Meinung nach die schlechte Entscheidung getroffen. Hätten sie vielleicht einfach ein bisschen besser besinnen können. Es gibt ein Geschehnis, wo der Balaam eingeladen wurde, von dem Feind Israel, das Volk Israel zu fluchen. Ja, der hat ihm gesagt, er kriegt viel Geld. Und der Prophet Balaam sagt, ich komme, aber ich sage nur, was Gott mir aufgetragen hat. Und was passiert unterwegs? Also es ist eine Episode, so ein Geschehnis, was eigentlich mich, sagen wir so, sehr angesprochen hat. Er fährt reitet auf seiner Eselin und plötzlich gibt es einfach so eine Einengung in den Bergen und die Eselin möchte nicht weiter. Ja, und er versucht, also die Esel sind einfach ein bisschen, ja, fast berühmt für die Sturheit und so. Und er versucht alle Mittel einfach, die Eselin zu bewegen, macht auch mit dem Stock. Und steht da in der Schrift, also Gott öffnet den Mund von der Eselin und die spricht. Und ich stelle mir einfach die Szene vor. Also der Balaam steht da und plötzlich die Eselin, nachdem sie geschlagen wurde, spricht, Balaam, was hast du mit mir? Ja, warum schlägst du mich so? Hast du mich 3-mal geschlagen? Und was ist die Reaktion von Balaam? Also ich glaube, ein normaler Mensch müsste eigentlich schockiert gewesen sein. Was? Du redest? Was? Hab ich gut gehört? Aber das passiert nicht. Er sagt, ja, ich habe dich geschlagen, weil du das und das getan hast. Und dann kommuniziert mit der Eselin und sagt, die Eselin, habe ich nicht mein ganzes Leben bis jetzt dir nur ganz gut gedient? Na, also, Achtung, das ist eine Konversation, ein Gespräch zwischen einem Mensch und einem Esel. Ja? Habe ich nicht dir bis jetzt gedient und ja, habe ich alles gut getan? Und, ja, du hast recht. Ja, ist tatsächlich so. Aber warum war der Balaam nicht irgendwie so sehr stark beeindruckt oder schockiert von diesem Geschehen ist. Weil er von Übernatürlichen dann einfach so, er hatte immer Kontakt mit solchen Sachen, wo unnatürlich oder Übernatürliches passiert wurde. Gott wollte einfach dieses Geschehen einfach nutzen, um ihm zu zeigen, dass er auf dem falschen Weg ist. Und Gott macht immer wieder oder erlaubt oder macht Wunder, dass die Menschen einfach sich besinnen. Wenn wir ein bisschen später in die Geschichte gehen, zu Zeiten Christi, Jesus Christus hat auch sehr viele Wunder getan. Und die meisten waren Heilungen. Die Menschen kamen zu ihm und haben gesagt, ja, das Evangelium ist ganz schön, ich möchte das ewige Leben haben, aber ich bin auch krank. Meine Hand ist gelähmt oder ich kann nicht sehen und so weiter. Und Jesus hat ihnen immer geholfen. Also nicht nur, dass er gesagt hat, ja, glaube an das Evangelium und irgendwann mal im Himmel wirst du schon sehen. Das wäre auch nicht falsch gewesen, aber er hat einfach die Menschen geheilt. Durch Wunder. Also ein Mensch, der 38 Jahre blind war oder blind geboren war und dann plötzlich sieht. Das ist ein Wunder, der keiner erklären kann. Was hat er noch gemacht? Vermehrung der Speise. Da waren 5000 Männer. Wir nehmen an, die hatten Frauen und Kinder, vielleicht über 10.000 Leute waren da. Und er hat gesehen, ja, also jetzt ist es ein bisschen schwierig mit der Logistik. Ja? Und dann hat einfach dieser Wunder gemacht, dass jeder dann satt wurde und ist noch übrig geblieben. Auferweckungen, wenn die Menschen Geliebte verloren haben und Jesus wollte zeigen, dass er Gott ist. Er wollte auf sich zeigen, dass die Menschen verstehen, dass er vom Gott gekommen ist. Was ist dann mit dem Wunder des Laufs auf dem Wasser? Warum hat Jesus das getan? So, dass das am Anfang die Jünger einfach vom Schiff gesehen haben, es kommt so eine weiße Gestalt in der Nacht auf dem Wasser und die haben einen Schreck gekriegt. Ja. Warum hat Jesus das gemacht? Warum konnte er nicht vom Anfang an mit ihnen kommen oder vielleicht einfach das nächste Schiff am kommenden Tag dann nehmen? Er hat gedacht, vielleicht einige von ihnen zweifeln, dass ich tatsächlich Gottes Sohn bin. Und sie brauchen einfach die Verstärkung, diese Verstärkung des Glaubens. Wunder zu sehen, da war etwas ganz Außergewöhnliches. Und jeder wollte das irgendwie so, zumindest einmal im Leben, das erleben. Und sehr interessant ist in der Schrift, wie über den Herodes gesprochen wird oder geschrieben wird. Lukas Kapitel 23 ab Vers 7. Und es geht jetzt um Herodes, ein König, der war nicht, man kann nicht sagen über ihn, dass er ganz gläubig war und so. Und das steht in der Schrift ab Vers 7. Und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Und jetzt steht Vers 8 über Herodes. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte. Warum? Steht hier. Denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er hat gesagt, ja, ich bin zwar König, aber ist ein bisschen langweilig, König zu sein. Also ich habe meine Soldaten, meine Ratgeber und so weiter. Aber etwas Übernatürliches zu sehen, das habe ich noch nie gesehen. Also ich möchte gerne jetzt was sehen. Und hat ihm Jesus ein Wunder gezeigt? Also Jesus macht keine Wunder fürs Entertainment, für Unterhaltung. Es gibt auch Wunder, die durch anderen Kräften gemacht werden. Und ein Beispiel steht in Markus Kapitel 5, ab Vers 3. Ich glaube, die Zeit erlaubt uns nicht, dass wir das durchlesen. Es geht um der Besessene aus Gadara. Was hat der Ungewöhnliches gemacht, der Besessene? Der hat einfach seine Ketten immer gerissen und er war mit Ketten immer angebunden und hat sich geschlagen und so. Und diese übernatürliche Kraft, also das hätte ein Mensch ganz normal nicht geschafft. Und wir wissen schon als Christen, es gibt die Kräfte, die von Gott gesandt sind, die guten Engel, und auch die Kräfte, die einfach die gefallenen Engel produzieren und die Wunder. Das war ein typischer Fall. Und steht ein anderes Beispiel, Markus Kapitel 9, wo ein junger Mann von den bösen Geistern irgendwie so gequält wurde und steht, ist immer ins Feuer gesprungen und ins Wasser, weil diese Kräfte ihn umbringen wollten. Das ist auch etwas Übernatürliches. Man kann sich nicht erklären, wie sowas zustande kommen kann. Aber es gibt auch ganz interessante Wunder. Und da steht in Matthäus 4, Abvers 5. Da steht, Satan stellte Jesus auf die Zinne des Tempels. Ja, und wie kann Satan einfach das tun? Also, da gab es keine Hubschrauber und ja, keine weitere Möglichkeit oder weiter, wenn es steht, dass er auf einem hohen Berg Jesus gebracht hat. Da gab es keine Expedition, also wie heutzutage im Himalaya und so. Das wurde einfach durch einen Wunder getan. Und Jesus wollte einfach, war einverstanden, dass sein Glaube dann geprüft wird und hat ihn natürlich besiegt. Die Menschen, die unbedingt ein Wunder sehen wollen, die Frage ist, warum? Und zuerst ist diese Neigung zum Übernatürlichen, was ich am Anfang erwähnt hatte. Aber manche wollten einfach einen Beweis haben, dass sie auf dem guten Weg sind. Aber manche wollten einfach sich nachweisen oder sich beweisen, dass das Unglauben an Jesus dann doch der richtige Weg ist. Und Matthäus Kapitel 27, Vers 43. Das sagen die Leute, die einfach zum Kreuz geschaut haben. Und da steht, Zitat, also was diese Menschen sagen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Was haben diese Menschen sich gedacht? Also wenn Jesus jetzt runterkommt vom Kreuz, dann glaube ich an ihn. Die Frage ist, diese Menschen, ja, warum konnten die nicht aufgrund der vielen Wunder, die vorher passiert wurden, Ernährung, Heilungen und alles Mögliche, warum haben nicht da geglaubt? Warum haben die einfach jetzt, die haben gesagt, wenn jetzt ein Wunder passiert, dann glaube ich. Also jemand, der sieht einfach 1000 Wunder und sagt, ja, wenn ich das 1001. oder Wunder sehe, dann glaube ich. Ja? Ich glaube, das ist ganz offensichtlich, die hätten das doch nicht geglaubt, auch wenn sowas passiert hätte. Aber diese Bestätigung durch Übernatürlichen, dass der Mensch von Gott geschickt wird, das war immer im Laufe der Geschichte dann da geblieben. Es gibt katholische Heilige, die Wunder machen müssen, also vor und nach dem Tod, ist so vorgeschrieben, dass sie als Heilige gesprochen werden. Und man spricht über einen Heiligen Philipp de Neri in Italien, geboren 1515, wovon man in der Geschichte geblieben ist, dass er so Levitation gemacht hat, das heißt über die Erde geschwebt hat. Die Frage ist, warum braucht er das? Was hat ihn dazu gebracht, dass er sowas tut? Hatten die Gläubigen, die irgendwie so um ihn waren, hatten die so einen schwachen Glauben, den wollte er einfach bekräftigen? Oder was war der Hintergrund? Und ein Name, der für uns wahrscheinlich nicht so unbekannt ist, Ignatius Loyola, also geboren 1491. Man berichtet von ihm, der hat auch Levitation gemacht und eine Lichtstrahlung aus seinem Kopf. Und für die Menschen ist das ein klarer Beweis, das ist vom Gott gesandt, sonst hätte das nicht passieren können. Und wenn wir denken, das war nur in der katholischen Kirche, heutzutage ist anders. Es gibt Evangelisten heutzutage, also die während einer Evangelisation irgendwie so Wunder geschehen lassen, um zu zeigen, dass die einfach besondere Kräfte haben. Und jetzt kommt die Problematik. Wenn etwas Übernatürliches passiert, sind drei Reaktionen im Prinzip. Als erstes, jemand, der so ganz sachlich, rationell unterwegs ist, sagt, das kann nicht sein. Also ich habe das gesehen zwar, aber ich glaube, meine Sinne sind nicht in Ordnung. Also meine Sinne täuschen mich. Das kann nicht sein. Die zweite Gruppe, die glaubt, ja, da ist eine höhere Intelligenz, die wir nicht nachvollziehen können, aber das ist auf jeden Fall was Gutes. Da müssen wir uns einfach Gedanken machen, wie das funktioniert und dass wir diese Kraft noch für uns nutzen. Das ist einfach die Basis vom Spiritismus. Und die dritte Reaktion, die dritte Gruppe ist einfach... sind die wahren Christen, sage ich mal so, plakativ, die wissen, dass dieser Kampf zwischen Gut und Böse eigentlich aktiv ist, also geschieht gerade in dieser Zeit, und dass auch Gottes Engel, aber auch die gefallenen Engel Wunder machen können. Mit welchem Zweck passieren Wunder, die durch gefallenen Engel gemacht werden? Hat jemand gehört über so Unterhaltungsindustrie, wo Magier irgendwelche so Show dann zeigen? Warum zeigen die das, ist die Frage. Die möchten sich selbst erhöhen. Die möchten nicht zeigen, dass Gott über uns alle der Herrscher ist und ich bete Gott an, sondern sie sind selber im Zentrum, im Mittelpunkt. Wann passieren Wunder mit Gottes Kraft? Da gibt es keine Unterhaltung und keine Selbsterhöhung, sondern passieren zum Beispiel Heilungen nach Jakobus 5. Wir kennen einfach so die Prozedere. Wenn jemand sein Herzen reformieren möchte und richtig zu Gott kommen möchte, Gott lässt Heilungen passieren, wo die Menschen dann, die am Sterben waren, dann weiterleben können und Gottes Wort verkündigen können. Wenn durch Gottes Kraft Wunder passieren, dann geht es immer um die Verherrlichung Gottes oder Verherrlichung Jesu. Prüft die Geister, sagt die Schrift, und wir wissen, das ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit und eine Aufgabe. Weil in der letzten Zeit sagt die Schrift, dass viele Wunder passieren werden. Und wenn wir sofort glauben, ja, das ist durch Gottes Kraft, dann können wir verführt werden. Was ist mit dem Geschehnis aus Apostelgeschichte 8? Und da steht, dass nach der Trübsal und Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem die Jünger sich verstreut haben, und da steht in Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 8, Abvers 4, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Und Philippus kam hinab in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Das heißt Wunder. Er hat Wunder getan. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Das ist was Gutes. Also wir sehen, die Menschen, die so gelähmt waren, die können wieder laufen. Das kann kein Arzt geschafft. Also hätte er auch vielleicht heutzutage nicht schaffen können. Vers 9. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben. Der hatte auch Wunder getan. Mit anderen Kräften aber. Und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem, und jetzt kommt, er sich für etwas Großes ausgab. Das heißt, wer war verherrlicht durch seine Taten, durch seine Wunder? Er selbst. Er hat einfach diese Kräfte genutzt, um sich selbst zu erhöhen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Die Menschen haben hier die Geister nicht geprüft. Die haben gesehen, ja, der tut Wunder, passt, ist von Gott. Und die Täuschung war groß, bis Philippus in die Stadt kam. Vers 12, als sie aber den Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus, und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Das heißt, er wurde getauft, sagen wir mal so, er wurde Adventist, ja, und dann sagt, okay, das ist das mit dem Wunder, das ist eine große Sache. Und wäre einfach die Geschichte ganz normal und gut gewesen, wäre der Petrus in die Stadt nicht gekommen, eine Zeit später. Also die Geschichte ist nicht zu Ende. Geht weiter in Vers 14. Aber als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf dem Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon, der Getaufte, der Adventist, sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach: Gebt mir auch diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Warum hat er das getan? Er hat einfach Gott kennengelernt, er war Adventist und trotzdem eine Zeit lang später kommt Petrus und Johannes und er sagt: Pass auf, ich habe schon Geld gespart, mein Sparkonto ist voll. Diese Kraft, dass ich die Hand drauflege und die Menschen empfangen den Geist, das will ich auch haben. Was hat ihn da dazu getrieben? Er wusste schon, in der Zauberei, da waren so geheime Formeln. Und die Zauberer unter sich haben sich rumgesprochen: Ja, pass auf, ich gebe dir Geld, du gibst mir deinen Zauberspruch und dann so, ja. Und er hat seine alte Gewohnheit aus seinem Leben, vor dem Leben mit Christus, noch mit reingeschleppt in seinem neuen Leben. Und das hat ihn dazu geführt, dass er geglaubt hat, weil Gott funktioniert auch so. Ja, pass auf, Petrus, Johannes, ihr seid ganz gut. Ich gebe euch Geld, ja, und ihr könnt einfach mir euer Geheimnisspruch verraten. Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Ja. Wir wissen schon, der Simon, der Magier, der hat endlich kapiert und hat einfach Reue gezeigt. Aber wir müssen einfach kurz überlegen. Haben wir uns getrennt von allen, sag mal so, Wege, die wir vorher hatten und wo wir geglaubt haben, so muss es funktionieren in dem neuen Leben mit Christus. Es gibt eine Tendenz, dass die bösen Kräfte immer zeigen, wir können auch machen. Also es ist nicht nur der Christ oder die Apostel, die Wunder machen, das können wir auch. Und interessanterweise auch heutzutage. Wir kennen einfach das Geschehnis im Apostelgeschichte 5, Vers 17, wo der Apostel Christi mit unnatürlicher Kraft befreit ist aus dem Gefängnis. Apostelgeschichte 5, ab Vers 17 steht so in der Schrift: Es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer, sie waren voll Eifersucht und legten die Hände an die Apostel und brachten sie ins öffentliche Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Sehr interessant und wichtig dieses Geschehen ist. Ein Engel des Herrn kommt, macht die Türen auf, sodass keiner von den Wächtern was mitbekommt und dann sagt ihnen: Verlässt schnell die Stadt und fährt nach Afrika oder so. Das sagt er nicht. Ich befreie euch, dass ihr nochmal das Wort verkündigt. Steht Vers 20, geht hin, tretet auf und redet im Tempel, da wo sie euch verhaftet haben. Zeigt ihnen, dass sie keine Macht haben über eure Freiheit. Eine Befreiung durch Gottes Kraft. Sehr schön, sehr inspirierend. Und da hat er ein Magier, so von der fast Gegenwart. Vielleicht hat jemand gehört von Harry Houdini. Ist ein Ungarer, der hieß Erich Weiß, also geboren in Budapest 1874. Und er hat gezeigt, also vor Notare und alles Mögliche, die bestätigen konnten, er konnte aus seinem Gefängnis in Chicago fluchten, wo alle Türen verschlossen waren. Und er war also mit Handschellen und komplett verkettet. Und warum wollte er zeigen? Ja, das mit dem Apostel, das kann jeder. Du musst einfach nur mal die bestimmte Kraft anzapfen und dann kannst du einfach diese Energie für dich nutzen. Jesu hat 40 Tage gefastet in der Wüste und das war einfach zur Bestätigung seines Dienstes und des Anfangs seines Dienstes. Und es gibt auch einen Magier, ein Briter, der lebt noch und er hat gesagt: Ja, Jesus hat 40 Tage gefastet, ich kann 44 Tage fasten. Und er hat sich einfach einsperren lassen in einen Glaskasten und dieses Kasten hing einfach vor der Erde, ja, 20 Meter hoch, also in einem Kran. Und er hat gezeigt, der ganzen Stadt, 44 Tage kommt er nicht heraus. Und ist tatsächlich, das geschieht. Also Wie hat er das geschafft? Also 44 Tage ohne eine übernatürliche Kraft zu fasten. Und es gibt noch interessanterweise ein Geschehnis, was in dem britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, vor Weihnachten 2005. Und da hieß die Sendung Der Zauber Christi. Also BBC ist nicht so ganz bekannt für eine ganz gute Ausrichtung zum Glauben und so. Und die haben gesagt, ja, pass auf, wir haben den Barry Jones und Stuart McLeod, Mann. Und die haben gesagt, wir schaffen auch, vor laufenden Kameras haben wir so Wasser und am Ende wird eine rötliche Flüssigkeit. Und die können zeigen, die laufen auf dem Wasser. Wir wissen nicht, ob das mit Tricks, also oder mit übernatürlichen Kräften gemacht worden sind. Aber die haben das Ganze gemacht, um richtig den Menschen zu zeigen, ja, das mit dem Christentum, das ist nichts Besonderes, das kann schon jeder. Matthäus 24, Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Gott erlaubt nicht in bestimmten Situationen, dass gewisse Wunder geschehen. Und ich habe eine Parallele gemacht zwischen einem Geschehnis mit dem Prophet Elia, als er von dem ganzen Volk stand, mit dem Ende der Zeit. Und zwar 1. Könige, Kapitel 18, da steht in der Schrift, und Elia sprach zu den Propheten Baals, erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst, denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und was machen die Propheten Baals? Sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu, und sie riefen den Namen Baals von morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns. Ich frage euch, haben die Propheten Baals das zum ersten Mal gemacht, wo sie ein Wunder produzieren wollten? Die waren schon gewöhnt. Das war einfach deren Beruf. Und ich gehe stark davon aus, dass da immer Übernatürliches passiert ist mit den Kräften des gefallenen Engels. Aber diesmal ist nichts passiert. Und die haben immer versucht und ja, Baal, erhöre uns. Steht aber Vers 26, dann zweiter Teil, aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Als es nun Mittag war, jetzt kurze Pause, der Prophet Elia ist in einer Situation, wo er einfach nicht nur, dass sein Glauben geprüft wird, aber der Glaube von dem ganzen Volk. Und er hat noch die Zeit dafür ein bisschen zu spotten. Ja? Und als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja Gott. Vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder ist auf Reise. Oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwerten und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, verweisagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen, aber da war keine Stimme noch Antwort noch aufhorchen. Ich denke mal, die Propheten Baals, die waren sehr erstaunt. Bis jetzt hat es immer geklappt mit den Kräften, die wir so angezapft haben. Warum klappt es jetzt nicht? Und die waren sehr überfragt. Und wir wissen, Gott hat die Macht, die Mächte des Bösen einfach stillzulegen. dass er sein Volk zeigt, dass das er der wahre Gott ist. Und ich sage, in der Endzeiten, vielleicht kommt es so vor, dass ein Jesus irgendwie so im Fernseher erscheint und sagt, ich bin Jesus, ich bin gekommen, die Welt zu retten. Und er gibt Interviews bei BBC, nachdem sie einfach diese Sendung von dem Zauber Christi gezeigt haben und so weiter. Und er versucht einfach, die Menschen zu sich zu ziehen. Er tut Wunder, heilt Kranke. Und die Menschen sollen an ihn glauben. Wir haben aber einen Anhaltspunkt, der uns einfach von diesen Täuschungen dann bewahrt. Wir wissen schon, dass Gott nicht erlauben wird, dass die Wiederkunft Christi, so wie sie in der Bibel beschrieben wird, nachgeahmt wird. Da steht in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Das ist das die Stelle, die uns sehr also Zuversicht gibt und eine Versicherung gibt, dass wir nicht getäuscht werden können, wenn wir an Gott glauben. Die Geister zu prüfen, ist eine ernsthafte Angelegenheit. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in unserem Leben. Nicht nur jetzt für das tagtägliche Leben, wo nicht so viele Wunder passieren, sondern wir müssen vorbereitet sein für die Zeiten, die kommen werden. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir wissen, Gott gibt seine Kraft, dass wir bewahrt werden auf allen unseren Wegen, wenn wir an ihn glauben. Amen.